definiere Erfolg, dass es mir gelungen ist, über meine menschliche Art und die Empathie, die ich von meiner Mutter geerbt habe, dass ich in so viele Bereiche reinschnuppern durfte, dass ich so viele Menschen kennenlernen durfte. Und Erfolg ist sicherlich auch, dass ich durch das Tun von mir und das, was ich erschaffen habe, meiner Mutter heute in Würde ein tolles Leben ermöglichen kann.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation. Herzlich willkommen zurück zum Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich hier mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus unserer Region und ich möchte verstehen und lernen, warum sind sie eben so erfolgreich? Gibt es da ein kleines Geheimnis, was wir heute lüften können? Was ist ihre Inspiration? Was ist ihre Motivation? Und was treibt sie immer weiter an? Das Leben meines heutigen Gastes dreht sich schon immer um das Reisen und Entdecken. Nachdem er erfolgreich ein Tourismusimperium aufgebaut hat und im Anschluss sogar noch erfolgreicher verkauft hat, hat er mit 50 noch einmal eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung und den Sinn des Lebens gesucht. Er hat einen Flugschein gemacht und sitzt seither selbst im Cockpit. Er ist über 100.000 Meilen in seinem Leben geflogen, hat 189 Länder bereist, aber sein Lebenswerk sollte es sein, 100 Schulen zu bauen, um über Tausenden von Kindern den Zugang zu Bildung zu ermöglichen und auch ihre Träume zu verwirklichen. Herzlich willkommen, Rainer Meutsch.
Hallo Jessie, grüß dich.
Es freut mich sehr, dass du da bist. Wir können es ja vielleicht ganz offen sagen, es ist ein ganz spontanes Zusammentreffen heute geworden, weil du super ausgebucht bist und deswegen freue ich mich umso mehr, dass das heute geklappt hat.
Ja, und du hast ja schon alles gesagt. Eigentlich brauchst du mich schon gar nicht mehr. Da war ja fast alles drin enthalten.
Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr, was du uns erzählen kannst. Zu Anfang darf ich dir ein Rodeos Mineralwasser anbieten.
Und da wir ja Podcast machen, am besten still.
Ja, sehr weil, gerne.
Wenn es plubbert, ist es so bei der
gerne. So, dann kriegst du gerne.
Du musst mich doch nicht bedienen. Ich kann das doch selbst machen.
Nein, du bist ja unser Gast.
Na gut. Dann nutze ich das mal.
Ja, danke.
Ja, vielen Dank. Danke dir. Danke. Es schmeckt wie Heimat.
Oder?
Mhm. Ich weiß vor allen Dingen auch, wo euer Unternehmen den Sitz hat. Ich bin ja quasi damit groß geworden. Ich komme ja aus dem Westerwald zwar, aber durch langjährige Tätigkeiten oder Jahrzehnte, mein Unternehmen war ja in Rengsdorf und Radio mache ich ja seit ewigen Zeiten, seit 37 Jahren, das ist ja Koblenz. Daher kenne ich natürlich die ganze Eifelregion und Hunsrückregion, das ist ja alles Heimat. Ihr auch.
Aber wenn du sagst Heimat, aber im Umkehrschluss über 189 Länder bereist hast in deinem Leben, hat man dann noch eine Heimat, wenn man so viel unterwegs ist wie du und wie wichtig ist Heimat?
Ja, also wichtig ist es, das ist der wichtigste Bestandteil neben natürlich der Familie, aber dieses Nachhausekommen, ich bin ja 260 Tage im Jahr, bin ich im Ausland. Bin bei meinen Schulprojekten, wir kontrollieren, wir schauen, wo neu gebaut werden kann, wo die Spendengelder hin investiert werden. Und wenn ich dann nach Hause komme, das ist fast immer mit der schönste Moment, wenn ich in die Dorfkneipe gehe, das ist Sportlerheim. Man hat ja kaum noch Kneipen irgendwo. Und meine Jungs vom Fußball und meine Freunde aus dem Dorf, ich wohne im 700-Seelendorf im Westerwald in Kroppach, die sagen, Rainer, hast wieder so Ränder unter den Augen, du siehst so geschafft aus, trink dir erst mal ein Bier. Erzähl mal, wo warst du denn? Und dann kommen so wirklich die Geschichten und das ist Heimat. Heimat fühlt sich unglaublich gut an und ist so wichtig.
Mhm. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen, aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen was noch über dich erfahren und unsere Zuhörerschaft mit Sicherheit auch. Fass uns doch noch mal ganz kurz deinen Werdegang zusammen.
Ja, also Westerwälder Busunternehmers Sohn, geboren dort im Jahr 55, dann kann man sich ausrechnen, wie alt ich bin, Geschwister gehabt und dann die Schulbildung gemacht und eine erweiterte Schulbildung in Limburg. Und dann hat mein Vater, der war Bürgermeister und Busunternehmer, gesagt, du gehörst in die Verwaltung. Dann habe ich die Verwaltungslehre gemacht auf dem Landratsamt in Westerburg und dann habe ich da gesehen, dass die viele Dinge einfach so kaufen, Bleistifte, Kulis, das muss ausgeschrieben werden. Nein, das haben wir immer in der Buchhandlung gekauft, das wird immer da gemacht. Und dann habe ich so Ausschreibungen gemacht und das war manchen so lästig, vor allen Dingen damals meinem Abteilungsleiter, hat er mich zur Strafe echt in den Keller geschickt, Akten abheften. die suchen die heute noch, was ich da abgeheftet habe. Und dann merkte ich, Verwaltung ist wirklich nicht mein Ding. Und kam dann zur Bundeswehr, wollte Hubschrauber fliegen lernen, aber von 150 schafft's einer. Mhm. Ja? Ich war nicht der eine. Und hatte ein Rückenleiden gehabt, deshalb hat man mich da nicht weiter gefördert. Und dann kam ich in das Busunternehmen meines Vaters. Und was mich da geprägt hatte, als Busunternehmer verdienst du eigentlich nie Geld. Und wir wussten nie als Kinder, ob wir wirklich Weihnachtsgeschenke bekommen, ob Geld da ist. Und ich hatte immer gedacht, du baust das Unternehmen mal so auf, dass das ertragreich ist, dass du später, wenn du Familie gründest, auch Geld hast, um den Kindern Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und hatte dann diese Lorette de Mar Touren. Ihr seid ja alle zu jung, wenn ich das ganze Team hier sehe. Ihr kennt das nicht. 10 Tage mit Bus nach Lorette de Mar, 299 Mark Vollpension, alles drin. Eine Anzeige in der Rheinzeitung geschaltet und damals gab es das Privatradio noch nicht. Und dann kamen 500 Anmeldungen und wir hatten Geld. Mhm. Es kam das Geld der Kunden rein, 2 Monate vorher, und mit dem Hotel hatte ich gedealt, 4 Wochen später erst zu bezahlen. Also 3 Monate konnte man mit dem Geld arbeiten. Damals gab es 11% für Konto Korrent. Es war Geld da. Mhm. Und wir machten immer, wir wurden größer, Reisebusse, 10 Reisebusse, 15 Reisebusse. Aber ich wollte immer so gern fliegen. Ich wollte so gern was mit Fliegen machen und mein Vater wollte das nicht. Wir sind Busmenschen. Und dann habe ich das Jahre gemacht und merkte, wie unglücklich ich wurde, dass ich nur Bus gemacht hatte und nichts mit Fliegen. Und habe gedacht, ich verlasse das Unternehmen und mache was Eigenes. Ab dem Zeitpunkt, das ist mit der traurigste Moment auch in meinem Leben, hat mein Vater kein Wort mehr mit mir gesprochen. Er hat mich auch enterbt, er hat gesagt, wer geht, kriegt nichts. Und wir waren mittlerweile ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Ich hatte noch Bruder und Schwester und er wollte. Und auf dem Totenbett, ein Jahr nachdem ich gegangen war, dann fragte der, was willst du da eigentlich mit deinem Berge und See machen? Ich sag, Papa, das ist Berge und Meer. Das möchte ich mit einem Freund zusammen entwickeln zur Nummer 1 in Deutschland. 5-Sterne-Reisen entwickeln, zum 2-Sterne-Preis verkaufen und das nicht über Anzeigen und Werbung, sondern Chibo soll ihren Kunden das anbieten, Chibo-Reisen. Das sind so meine Visionen.
Darf ich kurz eine Frage stellen? Was hat dich denn motiviert, diese Entscheidung trotzdem zu treffen? Also vielleicht wusstest du ja vorher nicht genau, welche Konsequenzen dein Vater auch daraus ziehen wird. Aber was hat dich angetrieben zu sagen, ich bin hier unglücklich und ich verlasse das jetzt? Weil ich glaube, das war früher auch eher untypisch, weil man dann doch sehr in seinem Familienverbund zusammengelebt hat. Der Vater hat das schon immer gemacht, die Oma hat das schon immer gemacht und du machst das jetzt auch so.
Ich war unglücklich. Ich wollte was machen, was meiner Leidenschaft entsprach. Fliegen, selbst vielleicht mal, da hatte ich das Geld ja noch nicht, vielleicht mal ein kleines Flugzeug, so eine Cessna haben. Und die Suche nach der Glückseligkeit hat das überwogen, das sichere Gefühl, du bist 4 Jahrzehnte im Familienunternehmen und führst es so weiter, wie es schon immer war. Mich trieb das Neue, dieses Unbekannte. Und ich wusste, wie mein Vater war. Mein Vater war eine unglaublich starke Persönlichkeit. Ich wusste, dass er mir das nicht verzeihen wird, wenn ich gehe. Weil ich war auch der es trieb vom Vertrieb her. Mein Bruder fuhr ja die Busse. Ich hatte die Konsequenz vor Augen, obwohl, wie es wirklich in die Konsequenz kam, war es doch ein wirkliches Wehtun, weil es ja Familie ist. Und Blut ist dicker wie Wasser. Und ich habe immer wieder das Gespräch mit meinem Vater gesucht, aber der war so enttäuscht, dass ich das mache und das Unternehmen verlasse. Aber das, was ich wollte, konnte ich da nicht umsetzen. Und ich war froh, dass ich an dem 24. Mai 1989 mit ihm reden konnte. Und wie ich sagte, was ich vorhabe, sagte mein Vater, ich glaube, das war gut, dass du das gemacht hast. Du gehörst schon in die Luft. Du wirst damit glücklich werden. Du warst nie der klassische Busmensch und hättest dich womöglich mit deinem Bruder auch gestritten oder nicht vertragen. Ich glaube, du schaffst das. Und in der Nacht ist er gestorben. Nachts um 4 rief meine Mutter an. Ich glaube, komm mal runter, mein Papa. Der Papa ist, glaube ich, tot. Und er war tot. Ich glaube, dieses Erlebnis, dass ich meinem Vater sagte, ich möchte mal mit Berge und Meer die Nummer 1 in Deutschland werden, trieb mich auch dazu, diese Firma auch zur Nummer 1 gemacht zu haben. Berge und Meer war die Nummer eins. Qualitätsführer, Preisführer und Volumenführer in dem Segment, was sie taten. Wie ich es verkauft hatte nach über zwei Jahrzehnten, hatten wir Jahrhunderte von Arbeitsplätzen geschaffen. Tchibo konnte ich gewinnen, Tchibo Reisen zu verkaufen. Und als die so übermächtig waren, 70-80% des Umsatzes machten die bei uns, brauchten wir ein Gegengewicht. Ich habe 5 Jahre gekämpft. Ich bin 41 Mal rausgeflogen bei Aldi. Aldi Reisen. Sollte das Gegengewicht sein? Nein, wir machen keine Reisen. Wenn ein Flugzeug abstürzt, oh nein, da steht Aldi drauf. Nie gemacht. Und in der 41. Runde war ich wieder in Essen und treffe auf dem Flur die Brüder, die Albrecht-Brüder. Meutsch, nicht Herr Meutsch, warum sollten wir mit Ihnen Reisen machen? Und ich sagte, Herr Albrecht, weil wir Westerwälder sind. Wir haben zwei Eigenschaften, eine negative und eine positive. Negativ, wir sind im Verhandeln, hart wie Basalt. Das ist unsere Heimaterde. Positiv, wir lügen nicht. Der guckt mir, so wie du, Jesse, mir jetzt eine Minute in die Augen, so wir machen das mit dem Jungen. Dann kam Aldi Reisen. 5. Januar 2007 kam Aldi Reisen. Es boomte, wir hatten über 1000 Leute im Callcenter. Es knallte nur vom Umsatz. Und ich hatte plötzlich ein Gegengewicht zu Tchibo. Ich konnte wieder nachts ruhig schlafen, weil wenn du abhängig bist von einem, das ist nie gut. Und in der Nacht habe ich entschieden, loszulassen. Weißt du, wenn du Tchibo hast, brauchst du keinen Jakobskaffee. Wenn du Aldi hast, brauchst du keinen Penny. Und wenn du größter Partner bei Condor bist, brauchst du keinen Alitalia. Wenn du die Steigenbergers und Kempinskis hast, brauchst du keine Leonardo Hotels. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt lasse ich los. Und jetzt wollte ich das, Jesse, machen, was mein Vater eigentlich machen wollte. Der ist ja mit 58 Jahren gestorben. Mein Vater wollte Sydney sehen, New York sehen und barfuß über die Golden Gate Bridge. Mein Vater hat das ja nicht erlebt, der Mann ist nie gereist. Das wollte ich dann tun. Und das war der Punkt, warum ich losgelassen habe, mein Unternehmen verkauft habe an den Weltmarktführer TUI. Und mein Partner hat es mitverkauft. Wir waren ja zwei Partner in dem Unternehmen drin. Und habe das nie bereut. Es ist ja jetzt schon 14 Jahre her, wo ich das Unternehmen verlassen habe und dann die Pilotenausbildung machte. Und dann bin ich ein Jahr um die Welt und habe mit meinen Augen das gesehen, was mein Vater verwehrt war.
Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Mut irgendwie fassen soll, zu sagen, wir verkaufen das jetzt alles, weil es ist ja schon dein Werk gewesen und es ist ja mit Sicherheit auch ans Herz gewachsen und das ganz viele Mitarbeitenden. Und da trotzdem zu sagen, ich habe aber diesen Traum und ich möchte diesen Traum nachjagen sozusagen.
Aber man hat auch die soziale Verantwortung und deshalb hatten wir das Unternehmen auch in die Nachfolge gegeben, Jungs vom Unternehmen selbst. Es ist ja der Geist des Direktvertriebes, was wir ja die Erfinder sind davon. Mhm. Heute gibt es da 500 Unternehmen von. Aber über Marken Reisen zu verkaufen, früher ging man in ein Reisebüro und hat sich beraten lassen. Macht man ja auch heute noch, das ist auch ein großer Bestand und das gehört sich auch so. Aber man kann auch über Telefonreisen verkaufen, das haben wir dann gezeigt. Mhm. Und davon lebten wir und davon lebt auch die Firma heute noch. Dass sie so stark ist im Fundament, wo das Haus drauf aufgebaut wurde, liegt daran, dass wir ein Konzept hatten, was nachhaltig ist. Heute sind immer noch die Mitarbeiter zum großen Teil da, die es damals waren. Ich war vorgestern im Unternehmen drin, kommt eine Dame, Yvonne hieß sie, nimmt mich in den Arm und sagt, ach Mensch, Herr Meutsch, dass ich Sie aber nochmal hier sehe. Wie schön ist das denn? Das sind Glücksmomente. Das Unternehmen ist erfolgreich. Und das Loslassen konnte ich nur dadurch, Jesse, weil ich ein Jahr weg war. Die Firma war mir ja so ans Herz gewachsen. Da war ja ein Teil meines Lebens, von morgens bis abends, um Wochenende und immer. Und auch die Leute. Und um da einen Abstand zu gewinnen, hat mir die Weltumrundung, wo ich selbst diese Piper steuern konnte, geholfen, weil ich jeden Tag sehen musste, ich bin in einem anderen Land mit Flugüberwachung und Flugvorbereitung und Wetter und Hotel, wo schlafe ich und welche Schule baue ich wo, weil ich Geld für 5 Schulen gegeben hatte und die Stiftung, die Rainer-Meutsch-Stiftung Fly and Help gegründet habe, um eben auch was Gutes zu hinterlassen. Mhm. Ich wusste doch gar nicht, dass nach der Weltumrundung es zu so einem Erfolg in der Stiftung wird. Och, ich denke, wenn du die Weltumrundung gemacht hast, hast du Abstand von der Firma und dann hast du Zeit für Hawaii und Malediven und das schöne Leben. Golf spiele ich nicht, aber mir fällt was anderes ein. Diese Weltumrundung hat mich ja inspiriert zu sagen, jetzt möchte ich 5 Schulen bauen pro Jahr, 20 Jahre, 100 Schulen, Lebenswerk. Jetzt Mit dem Stand heute, wo wir hier sitzen, haben wir 868 Schulen gebaut in den 14 Jahren für fast 200.000 Kinder in 57 Ländern. Und im nächsten Jahr, am 16. September 2025, werden wir die Schule Nummer 1000 vom Flying Help eröffnen auf Sri Lanka. Und alle Kosten meiner Mitarbeiter übernehme ich privat. Oder ich habe Sponsoren, die mir Reisekosten bezahlen. Jeder Euro wird verbaut in einer Schule. Eine Schule kostet um die 50.000 Euro, die in Deutschland 2 Millionen kosten würde. Und das treibt mich an, Kindern über Generationen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Und deshalb bin ich auch gerne hier und dankbar, dass ich Menschen motivieren kann, zu helfen. Denn ich habe einen Leitspruch. Wenn im Leben einer dafür sorgt, dass es einem anderen Menschen besser geht, dann hat das eigene Leben schon seinen Sinn gehabt, Jessie.
Wow, vielleicht holen wir auch die Zuhörerschaft jetzt nochmal ganz kurz ab. Du bist auf deine erste Weltreise gegangen, du hattest dir jetzt Ziel gesetzt, ich möchte gerne 5 Schulen bauen. Wie war deine erste Begegnung? In welchem Land hast du die erste Schule gebaut und was ist dir damals durch den Kopf gegangen?
Das war der 26. Januar 2010 in Ninavimana im Norden Ruandas, Partnerland von Rheinland-Pfalz. Ich dachte, da hatte ich 33.000 Euro ausgegeben, für eine Schule zu bauen. Ach, da erwarten mich jetzt so 150 Kinder. Wir kamen nach einer Fahrt von 2-3 Stunden von Kigali da an, durch unwegsamstes Gelände. Dann stehen da 1.600 Kinder. Ich komme aus dem Auto raus, kommen auf mich, die standen da. Ich gehe hin, ganz vorsichtige Berührungen, das schwarz auf weiß, die Hände, die in die Augen schauen. Dann kam der Lehrer, dann fingen die an zu singen, und dann weinte ich. Da habe ich natürlich an meinen Vater gedacht. Mir kamen die Tränen. Ich sah diese Armut, die Kleidung, die die über Jahrzehnte auftragen müssen, weil sie nichts haben. Ich sah hinten schon das Schulgebäude, die Kinder, die Augen, das Leuchten. Boah, ich stand da. Und ich bin ja auch Moderator. Ich kann eigentlich reden. Ich wollte mich bedanken und kriegte keinen Ton raus. Ich konnte nichts sagen. Ich glaube, thank you, habe ich gesagt. Dann zeigten die mir die Schule, wie die gebaut wurde, mit Toilettenanlagen, Wasserzisterne, Schulmöbeln, tollen. Und da habe ich 33.000 Euro für ausgegeben. Und 150 Kinder können da reingehen, morgens und 100.
Du gibst heute wieder alles. Beim Arbeiten, Organisieren, Entscheiden. Dann vergiss dabei nicht, auch dir selbst was zurückzugeben. Rodius unterstützt dich mit wertvollen Mineralien, damit du weiter Vollgas geben kannst. Kein Schnickschnack, einfach echte Erfrischung. Also, ein Schluck für dich und weiter geht's.
150 andere. Und da stehen noch Hunderte, die keine Schule haben. Und die sagen nichts und die Augen drücken aus. Bekommen wir auch eine Schule? Dürfen wir auch da reingehen? Und dann habe ich, Jessie, wirklich Demut gelernt. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Ich habe da übernachtet. Weißt du, wenn du so Chef von so einer Firma wie Berg und Meer warst und bist auch noch Gesellschafter, wenn du in ein Hotel kamst, kriegst du dich die Suite. Wenn ich flog mit Lufthansa, saß ich vorne. Jetzt schlief ich bei den Ärmsten der Armen. Die nahmen sich Zeit für mich. Ich schlief unter der Tragfläche meines Flugzeugs. Ich schlief in Zelten um die Macht des Einfachen. Und ich merkte, um glücklich zu sein, brauchst du kein Geld. Und ich merkte den Wert des Wassers. Ich trinke ja jetzt Wasser hier. Gell? Das haben die nicht. Die haben das. Die wandern manchmal 8 Kilometer zum Wasser hin. Und ich dachte, wenn ich Wasser brauche, gehe ich ins Geschäft, kauf Rodius, hol Wasser. Oder wenn ich kein Geld habe, gehe ich auf die Bahnhofstoilette, trinke Wasser auf und trinke Wasser. Kein Problem. Geht alles gut. Und da lernte ich ganz andere Werte kennen. Die hatte mir die Hachenburger Brauerei, wenn wir vom Wasser auf Bier gehen. Der Chef hatte mir damals gesagt, mach Indien. Da war ich mal die braune Schule. Da habe ich da eine Schule gebaut. Und in Java und in Brasilien während der Tour. Ich wurde immer demütiger. Ich kam nach Hause, Jessie, und meine Freunde sagten, Mensch Rainer, du hörst ganz anders zu. Du siehst einen ganz anders an. Du nimmst dir viel mehr Zeit plötzlich. Was ist los? Und ich bin nicht als veränderter Mensch nach Hause gekommen. Ich war schon immer jemand, der gut zuhören kann. Ich schaute schon immer gerne jemand in die Augen. Ich nehme mir schon immer gerne Zeit. Aber es hat mich trotzdem verändert. Die Macht des Einfachen.
Ich muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht anfange loszuweinen. was geben dir die Kinder noch zurück?
ich sehe Tausende von Kindern und ich nehme mir Zeit und ich frage da ein, die Kinder jetzt in Afrika, einen Jungen, das war auch in Ruanda vor 2-3 Jahren, was wollt ihr werden, wenn ihr aus der Schule kommt? Dann sagt das Mädchen, Nurse. Der junge Policeman, dann steht da so ein kleiner 8-jähriger Steppke, der war in der 4. Klasse, mit einem von der Mama gemachten Anzug aus Plastik geschnitten, aus einer Tüte, so einer Abfalltüte. Sir, I like to be the president of my country. Ich lache, so wie du. Und ich sag, sure? Yes, sir. And then I help my people. Mit 8 oder 9 Jahren war der Knirps. Und dann wusste ich, das ist richtig, was wir machen. Ich hatte ein Erlebnis eines Kindes, was wurde von den Eltern in Namibia bei den Oberhimbas abgelegt vor einen Kral, ärmste Dörfer im Norden Namibias. Sie sind Nomaden, konnten das Kind nicht mehr verpflegen und legen es ab. Entweder frisst ein Tier das Kind oder das Dorf findet es. Das Dorf findet es, zieht es groß, ist in unserer Schule drin. Und vor Jahren, vor 5-6 Jahren fragte ich, was willst du mal werden, wenn du aus der Schule kommst? Ich möchte Medizin studieren und anderen Menschen helfen. Ich bin im Januar da gewesen, gehe wieder in dieses Dorf, oben bei den Himbeeren, und sage, was ist eigentlich aus Nubu geworden? Sie studiert in Windhoek Medizin. Jesse, dann hältst du inne. Dann geht's mir wie dir jetzt. Und ich denke, jede einzelne Seele hat es verdient, dass wir uns für sie einsetzen. Ich werde oft gefragt, wie lange willst du das machen? Ich werde das, Jesse, so lange machen, wie ich Förderer habe, die mir Geld geben, die mir das anvertrauen, was 1:1 verbaut wird. So lange, wie ich ein Team habe, was hinter mir steht, so emotional, ich habe jetzt 14 Mitarbeiter, die ich privat finanziere. Solange der liebe Gott mir die Gesundheit erhält und solange ich Freude daran habe. Und die habe ich unendlich.
Ich wollte gerade sagen, die Freude kann, glaube ich, gar nicht gehen, oder? Ja, wenn man so viel zurückbekommt.
Das ist mein Gehalt. Die Freude, die ich erlebe. Weißt du, ich bin jetzt Kenia. Wenn ich zurückkomme, gehe ich auf eine Kreuzfahrt mit 1200 Fly- und Help-Förderern. Das macht mir Freude. Dann bin ich in Malawi, in Togo, in Tansania. Dann gehe ich auf Tournee Abenteuer Weltumrundung, wo ich meine Geschichte erzähle, meiner Weltumrundung, im großen Bildformat, habe die Sängerin aus König der Löwen dabei. Circle of Life singt sie zum Anfang. Und dann erzähle ich meine Geschichte. Bin hier im Verbreitungsgebiet von euch, wo ihr euren Hauptmarkt habt, ob in Bendorf, in Koblenz, und kann meine Geschichte erzählen. Und wenn Afrika, dann kommen Flickflack-Künstler. Wenn ich über Machu Picchu erzähle, dann habe ich Künstler, die spielen El Condor Pasa. Und wenn zum Schluss die Sängerin aus König der Löwen Heal the World singt und die schönsten Bilder von den Kindern in unseren Schulen, ich brauche nie nach Spenden zu fragen, die kommen dann. Und dann kann ich wieder eine neue Schule bauen. Und dann trinke ich mein Abschlusswasser, und dann aber mit Sprudel. Und dann bin ich glücklich.
Hast du manchmal Angst?
Ich habe vor bestimmten Dingen Ehrfurcht. In meiner Sendung Mein Abenteuer gab es mal einen Segler, der war 90 Jahre und war in meiner Sendung Rollo Gebhardt. Und der war eine Woche, bevor ich losflog auf Weltumrundung, Gast in meiner Sendung, ist gestorben mittlerweile. Der sagte, Rainer, du fliegst jetzt in die Welt und fliegst in wirklich gefährliche Regionen, Afrika, Asien, Australien ist nicht so gefährlich, aber Südamerika, Mittelamerika. Überleg immer, in welche Situation du dich begibst. Wenn du ein ungutes Gefühl hast, was 50% deiner Seele einnimmt, dann mach es nicht. Lass nicht das Glück auf die restlichen 50% aufbauen. Tu es nicht. Da habe ich mich immer dran gehalten. Wenn ich in so einen Slum fuhr, habe ich so einen Taxifahrer in die Augen geschaut. Mit dem fahre ich nicht. Dann bin ich zum nächsten Taxi. Dem vertraue ich. Ich habe immer den Menschen vertraut. Und bin wirklich gut gefahren. Ich war in den Elendsvierteln von Johannesburg, in Papua-Neuguinea, bei denen, wo noch vor 50 Jahren Menschen gefressen wurden, wo mir Rüdiger Neberg den Tipp gibt, das Dorf musst du, wo mit Pfeil und Bogen geschossen wurde. Ich wurde warmherzig aufgenommen. Ob es auf den Philippinen war oder einsamen Inseln in der Südsee, ich wurde überall herzlich aufgenommen. Und da habe ich auch gelernt, wenn die Menschen die Politik machen würden, und nicht nur die Politiker, dann gäbe es keine Kriege. Die Menschen selbst wollen im Frieden leben. Ich habe die Welt wirklich gesehen. Du hast es eben in deiner Anfangsmoderation gesagt, 189 Länder, ja. Und ich war manchmal nur kurz in den Ländern, aber die Menschen sind gut.
Konntest du denn stellvertretend für deinen Vater barfuß über die Golden Gate Bridge gehen?
Habe ich gemacht. Das ist das erste Mal, dass mich das jemand gefragt hat. Und ich bin auch noch jemand, der Höhenangst hat. Wenn du da, du kannst ja drüber gehen, über den Radweg, und dann habe ich die Schuhe ausgezogen, habe die Socken ausgezogen, war eh schönes Wetter. Ich war ja im Sommer in Amerika und dann habe ich das getan. Und deshalb glaube ich auch daran, der Mensch, ich sitze ja jetzt als Körper da, und du, ein wunderschöner Mensch, der Körper vergeht. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber die Seele, die ist unsterblich. Wenn wir jetzt, wie du mich nach meinem Vater gefragt hast, ist mein Vater ja hier. Mhm. Virtuell, er ist da. Du stirbst nie, solange man auch über dich redet. Und die Seele ist unsterblich. Das ist das, was ich glaube. Und ich respektiere jede Glaubensrichtung. Das habe ich ja während meiner Weltumrundung auch gelernt. Ob Buddhist, der Islam, ob die Naturreligionen, das Christentum, ob du Bahai bist, der Mensch braucht einen Halt und den findet er im Glauben. Und im Grundsatz ist jede Glaubensrichtung gut. Die Radikalisierung, die findet nur immer in 1% irgendwo in dieser Ecke des Glaubens statt. Aber grundsätzlich ist ein Glaube wichtig und Elixier zum Leben.
Wie wichtig ist es dir, miteinander zu sprechen im privaten Umfeld, im persönlichen Umfeld?
Das ist natürlich mit der wichtigste Teil im Leben. Ich habe 2 Töchter und habe ja leider kam die Trennung meiner Frau nach der Beendigung meiner Weltumrundung. Sie hatte sich neu orientiert. Ich war ja auch weg und das war der größte das dünkelste Kapitel in meinem Leben war eben, dass meine Frau, die ich ja auch über alles geliebt hatte, 35 Jahre war ich mit diesen Menschen zusammen, sagte, ich möchte mich neu orientieren. Ich musste Jahre lernen zu akzeptieren, dass jeder Mensch ein Individuum ist und das tun sollte, was er gerne möchte. Und wenn dieser Mensch sich entschieden hatte, nicht mehr mit mir zusammenzuleben, dieses zu respektieren, wenn du tief in dieser Liebe noch drin bist, das ist schwer. 6 Jahre habe ich gebraucht, bis ich das verstand. Aber dann konnte ich die dann schon von mir geschiedene Frau, die ich sehr wertschätze, weil sie alles hinter mir gemacht hat, die starke Frau hinter meinem Tun. Wenn ich traurig war, dass ich 41 Mal bei Aldi rausgeflogen war und das Geschäft nicht machen konnte, hat sie mich aufgebaut. Wenn ich meine Moderationen vorbereitet musste, hat sie mir Tipps gegeben über den Abenteurer. Und wir haben Töchter dann gemeinsam gemacht. Und das dann zu verlieren, aber dann wertzuschätzen, was du hattest. Und deshalb fiel mir auch leicht, in Deutschland ist es eine Trennung halbe-halbe. Und das habe ich gern gemacht, mein Vermögen zu trennen, weil ich dieser Frau auch so ziemlich alles in den Jahren, wo wir zusammen waren, zu verdanken haben. Das war ein dunkles Kapitel in meiner Geschichte. Und dann sagte meine Mutter, die 93 Jahre jetzt wird, die auch heute noch lebt und ich gleich zum Essen zu ihr hinfahre, die sagte, tja, die müssen mal loslassen. Aber wenn eine Tür zugeht, glaube Schatz, geht eine andere Tür wieder auf. So ein Satz von einer Mutter. Oder sie sagte noch so einen schönen Satz, unter jedem Dach ein Ach. Habe ich auch lange überlegt, wie viel Schein gibt es und wenig Sein. Und ich war dann angekommen, wirklich auf der untersten Stufe der Traurigkeit und musste auch da wieder raus. Und ich glaube, dass dann im Jahr 2010 passierte, das ja nach Beendigung meiner Weltumrundung, die Stärke vom Flying Help kam dann dadurch, dass ich mich so reinstürzte in diese soziale Arbeit 2011, die mir dann plötzlich Glücksmomente wieder gaben, auf einer anderen Art. Aber ich wurde wieder glücklich. Ich hatte wieder eine neue Lebensgefährtin gefunden nach einem Jahr, merkte die Glücksmomente durch die Schuleröffnung, das Tun, da gibt mir einer Geld für eine Schule, ich kann eine Schule bauen, das machte mich glücklich und half mir dann auch über diese dunkle Zeit hinweg.
Was bedeutet Glück für dich?
Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Wenn es mir mal schlecht geht, denke ich, was bist du, aber doch ein glücklicher Mensch. Glück bedeutet das, was du eben eingangs in der Frage, die ich nicht fertig beantwortet hatte, gefragt hast. Reden, sehen, spüren, anfassen. Aber Glück bedeutet doch für mich reisen zu können, andere Kulturen kennenzulernen, andere Menschen, neue Menschen kennenlernen, das empfinde ich auch als Glück. Ich empfinde als Glück, das kann man auch als Glück sagen, dass ich so bin, wie ich bin. Es gibt so viel Leid, die Menschen ertragen müssen und die nur ganz wenig Glücksmomente im Leben haben. Ich habe viele Glücksmomente, eben durch das, was ich tue, durch eine tolle Familie, durch Opa sein zu dürfen. Und ein Glücksmoment war auch, Jesse, als mein Enkel mich, ich fragte ihn, was willst du, der ist 4,5. Also ich habe 3 Jungs und ein Mädchen, der ist 4,5, ich war jetzt mit ihm in Urlaub auf Mallorca und ich fragte, was willst du eigentlich, Julian, mal werden? Ich möchte mal Opa, so wie du werden. Dann kommen dir die Tränen. Ich möchte mal Opa werden.
Wenn du jetzt dein Leben Revue passieren lässt, wie würdest du heute Erfolg definieren?
Erfolg kann man nicht nur monetär mit Geld. Ich bin erfolgreich im Geld, weil ich eine Firma aufgebaut habe, die ich erfolgreich verkauft habe. Das würde ich aber nicht alleine als Erfolg definieren. Ich definiere Erfolg, dass es mir gelungen ist, über meine menschliche Art und die Empathie, die ich von meinen Eltern und schwerpunktmäßig von meiner Mutter geerbt habe, mir es gelungen ist, dass ich in so viele Bereiche reinschnuppern durfte, dass ich so viele Menschen kennenlernen durfte. So viele Menschen, die mit mir in die Welt reisen. Ich mache ja im Jahr 12 Reisen, wo ich Menschen mitnehme in Kleingruppen, aber auch Nacht des deutschen Schlagers mit 800 Leuten, Stars unter Afrika-Sternen mit 800 Leuten. Das basiert auf dem, was ich tue. Das ist erfolgreich. Das nenne ich Erfolg, dass die Menschen sich mir anvertrauen und mit mir reisen wollen. Und Erfolg ist sicherlich auch, dass ich durch das Tun von mir und das, was ich erschaffen habe, meiner Mutter heute in Würde ein tolles Leben ermöglichen kann. Meine Mutter bekommt 600 Euro Rente, aber dadurch, dass ich erfolgreich in meinem Leben war, kann ich ihr ein tolles Leben ermöglichen. Eine 24-Stunden-Hilfskraft, die Tag und Nacht sich um meine Mutter sorgt, die dafür sorgt, dass es meiner Mutter gut geht, dass meine Mutter noch Russisches umgehen kann, dass ich sie noch mit auf Reisen nehmen kann und sie sich keine Sorgen lassen müssen. Das ist für mich auch Erfolg.
Wenn du einen Wunsch äußern dürftest, der aber für dich bestimmt ist, was wäre das?
Wo hast denn du eigentlich diese Fragen gelernt? Die berühren mich wirklich sehr. Nur für mich sind... Mhm. Also zum einen möchte ich noch mal auf die Malediven, da war ich noch nie. Ist ja auch ein Wunsch, gell?
Ja, natürlich.
Auf die Malediven, das werde ich auch noch. Jeder sagt, der hat 189 Länder, der war noch nie auf den Malediven. Nein, ich war noch nie auf den Malediven. Das werde ich noch tun. Und noch einen Wunsch. Ja, ich möchte wirklich mal, das hört sich ganz doof an, glaube ich. Ich möchte mal 2 Wochen auf einer Insel sein ohne Handy. Mhm. Wenn wir nochmal in 3 Jahren einen Podcast machen, vielleicht habe ich das dann geschafft. Aber das ist okay. Ein Wunsch.
Aber warum möchtest du ohne Handy auf einer Insel?
Wenn wir gleich den Podcast beendet haben, habe ich 20 WhatsApps und habe 30 E-Mails. Und die bearbeite ich auch. Also weißt du, wie mein Leben gleich schon wieder stattfindet. Und wenn dann da drin aber einer ist, der sagt, was kostet nochmal eine Schule? Ich habe meine Firma verkauft, ich würde dir gerne eine Schule bezahlen. Du glaubst gar nicht, wie gerne ich meine E-Mails reingehe, auch meine WhatsApps. Aber mal sowas zu entdecken, mal ohne, das wäre doch auch ein schöner Wunsch. Ja, und dann gibt's natürlich den klassischen Wunsch. Ich möchte wirklich, dass es meinem Umfeld gut geht, dass sie gesund bleiben, wir Spaß am Leben haben. Und dass ich sehe ja auch, wenn ich jetzt hier so in dieser Runde sehe, das sind ja alles Menschen, die unter 30 sind. Ich möchte, dass all diese jungen Leute, die jetzt hier sitzen, ihren Träumen nachgehen. Einfach den Träumen nachgehen. Das ist wirklich ein Wunsch, dass Menschen ihre Träume leben. Und der Abschlusssatz, vielleicht weiß ich gar nicht, wie lange es noch geht, aber träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Der Moment hier gewesen zu sein, das hier zu sehen, wie ihr das hier macht, dass ich die Gelegenheit habe, anderen Menschen über unsere Stiftung zu erzählen, dafür bin ich dankbar. Danke dir dafür.
Danke, Rainer, für deinen Besuch heute. Ich lasse dich noch nicht ganz gehen. Bevor du gehst, würde ich gerne noch eine Schnellfragerunde mit dir machen.
Ich hasse das ja, gell? Ich kenne das ja von Radio und Fernsehen. Ja. Soll ich den Jungs ein Wasser ausgeben? Jetzt werde ich hier noch festgehalten. Na, mach.
Super. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt oder Landleben?
Landleben.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Action oder Erholung?
Action.
Geburtstag oder Weihnachten?
Geburtstag.
Risiko oder Sicherheit?
Mittelding.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Träumer oder Realist?
Realist, aber vieles Realistische ist durch Träume entstanden.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Karneval oder Après-Ski?
Mach ich beides.
Herz oder Kopf?
Das ist eine sehr gute Frage. Das sollte im Gleichgewicht sein.
Mhm. Was ist typisch Rainer?
Ach, typisch Rainer ist, glaube ich, das Lachen. Der typische Sternzeichen Zwilling, der immer wieder, wenn man mit Rainer redet, da kommt was Neues bei rum und bei raus. Das war interessant. Bei Berge und Meer, wenn ich mit meinem Partner Klaus Scheier unterwegs war, mit dem Flieger, und dann hieß es in der Firma, wir hatten ja 500 Mitarbeiter, wenn die Maschine gelandet ist, dann kennt der Rainer jeden Passagier und der Klaus Scheier jede Datei auf seinem Laptop. Also ich bin gern mit Menschen zusammen. Das macht den Rainer aus.
Sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Aus dem Gespräch mit Rainer nehme ich heute unfassbar viel mit und es fällt mir immer noch schwer, das Ganze in Worte zusammenzufassen, aber ich glaube, bei Rainer kann man tatsächlich von einem Lebenswerk sprechen, was er da geschaffen hat. Von Anfang bis Ende, also nicht nur seine berufliche Motivation, die er früher verfolgt hat, wo er immer nach seinen Träumen gegangen ist. Er hatte den Traum vom Fliegen und er hat diesen Traum verfolgt. Er hat dadurch auch Verzicht und Verlust erfahren. Aber der Traum hat ihn am Ende dann sogar noch zu der größten Erfüllung geführt, die er sich nur hätte ausmalen können. Und ich glaube, diese Dankbarkeit, die ihm auch auf diesem Wege entgegenkommt, das kann man mit nichts ersetzen. Und er hat es eben selbst so schön gesagt, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Das ist ein unfassbar oft und häufig zitiertes Zitat. Aber eigentlich ist doch was Wahres dran und ich glaube, das sollten wir erkennen. Ich glaube, die Demut, die Rainer heute hier nicht nur vermittelt hat, sondern von der er ja auch erzählt hat, ist mir nachhaltig am längsten im Gedächtnis jetzt geblieben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem wir alle nochmal ansetzen sollten. Wie dankbar wir auch eigentlich für das sein können, was wir tatsächlich haben.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.